Ja, moin. Kurze Special-Folge zum Thema Heiner Backhaus und Eintracht Braunschweig. Passt das? Wie passt das? Wie teuer wird der? Und was ist da eigentlich am rechten Rand passiert? Wir sprechen das Thema einmal durch. Viel Spaß!
Leonard Hartmann, du bist die geilste Sau der Welt. Der Messias hat gesprochen. Über diese und andere Nachrichten aus der X-Community habe ich gestern sehr, sehr gelacht. Denn unser lieber Leo hat quasi noch aus seinem Urlaub heraus den Namen des möglichen neuen Eintracht-Trainers ausgegraben. Ein kleines Bonbon verteilt und daraufhin brach der Sturm los. Leo, wie hast du das denn wahrgenommen? Fliegst du noch immer?
Also danke erstmal für diese herzliche Begrüßung und schönen Gruß an diese Twitter-Community, die ja wirklich extrem witzig und lustig ist. Alles nicht viel zu hoch hängen, sehr mit Humor nehmen, kommen auch immer andere Tage und dann geht's mal nach hinten los. So, aber grundsätzlich finde ich den Witz und die Schlagfertigkeit, die diese Protagonisten dort mit aufbringen, schon auch sehr, sehr lustig. Also da sind schon echt ein paar vollkommen Bekloppte dabei, aber extrem witzig.
Ja, ich hoffe, niemand schneidet so ein Kurzvideo aus meinem ersten Satz. Das wäre wirklich schlecht für.
Und du weißt schon, was du dir jetzt damit gerade gemacht hast, oder? Weißt du schon. Mhm. Das wird jetzt mein Anruflied werden. Wenn mich jemand anruft, dann kommt das so statt der Tuterei. Weißt du, das war doch auch mal so ein Trend zwischendurch. Kennst du das noch? Mit diesem Crazy Frog und
Boah,
so.
Oh ja, ich kenne noch diese Two and a Half Man Folge, mit wo der Vater dann in der Tür steht.
Ja, genau. Okay. Ja. Na, stimmt. Okay,
Heiner Backhaus.
Heiner wie keiner. Soll es werden. Wir sind noch in einem Status, an dem das Ganze noch nicht fix ist. Und wie erwartet, gab es dazu zahlreiche Nachfragen. Wir haben, glaube ich, so viele Nachfragen bekommen wie noch nie. Du hattest mir Screenshots geschickt und es waren, glaube ich, 18 mal 8 Fragen oder so. Mhm. Ungefähr könnte, glaube ich, passen.
Ich glaube, es waren sogar über 20 Folien, die ich dir geschickt habe.
Dann habe ich mir mal wieder nicht alle angeguckt, aber es doppelte sich dann vieles, einiges und wir versuchen mal, das alles aufzuarbeiten. Vielleicht fangen wir aber mal so an. Was sagst du denn zu der Idee, zu dem Willen von Eintracht Braunschweig, Heiner Backhaus als Trainer zu holen?
Also als ich den Namen gehört habe, ließ mich das erstmal ziemlich kalt.
Okay, und dann?
Ja, und es lässt mich auch immer noch kalt. Es ist halt ein Name, den ich vorher schon mal gehört habe. Solide Arbeit bei
Also aber jetzt nicht im Kontext, dass der hier Trainer wird, sondern eher so, dass der eine Arbeit in Aachen
Der eine solide Arbeit beim BFC Dynamo gemacht hat, jetzt Aachen hochgeführt und zum Klassenerhalt geführt hat. Aber ja, nachdem hier wochenlang irgendwelche Fantasiekandidaten durch die Stadt gejagt wurden, ist das, ja, es ist halt ein Trainer und der soll erstmal arbeiten. Das ist so meine Denkweise.
Was wäre für dich der Worst Case gewesen?
Der Worst Case vom Namen her? Jens Keller,
okay. Ja, bei mir wäre es auch so eine Kategorie gewesen. Also ich kenne diese Leute nicht, habe noch nie mit denen zusammengearbeitet, weiß nicht so richtig, was die so drauf haben. Aber wenn so Gramotzes, Kauczynski so etwas wäre was gewesen, wo ich gedacht hätte, wo ich so schwere Magenschmerzen mitbekommen hätte.
Auch sowas wie Thomas Oral und Alex Zorniger. So, ich kenne die nicht, habe die vielleicht ein, zwei Mal in irgendwelchen PKs erlebt, aber da hätte ich jetzt gesagt, die passen nicht so richtig zu Eintracht Braunschweig.
Ja, von daher war mein erster Reflex, als ich den Namen gehört habe, war auch okay, muss ich nochmal kurz googeln, was genau der gemacht hat. Und dann dachte ich, okay, finde ich eigentlich spannend zumindest. Also es ist eine Variante, die niemand auf dem Schirm hatte, was ja auch dafür spricht, dass Eintracht das Ganze sehr professionell, sehr im engen Kreis und sehr vertrauensvoll bearbeitet hat. Das muss man ja auch mal hervorheben, dass diesen Namen keiner vorher auf dem Schirm gehabt hatte, sondern ja eher die üblichen Verdächtigen oder eben Dinge, die für Eintracht nicht mehr realisierbar sind. Und von dem Profil, das er mitbringt, so als ambitionierter Drittligatrainer, der seine Karriereschritte nach und nach immer gemacht hat, passt das für mich auf den ersten Blick schon als sehr spannende Personalie. Also ich hatte mir ohnehin nicht viele Gedanken darüber gemacht, was es wirklich werden könnte oder wer es wirklich werden könnte, weil dieser Teich halt so riesig ist und die Möglichkeiten so vielfältig. Und dann ja trotzdem immer noch individuell so begrenzt für Eintracht, weil ich meine, wir haben ja auch jeden Tag dann irgendwann Nachrichten bekommen von möglichen Trainern, wer es denn werden soll, wer es sein könnte, wen sich die Leute wünschen. Und ich glaube, da muss das Eintracht-Umfeld auch mal langsam aufwachen und erkennen, dass nicht jeder Trainer, der auf dem Markt ist, automatisch hier schreit, wenn Eintracht Braunschweig anklopft. Also ich glaube, das ist eine ganz große Erkenntnis dieses Sommers, dass es schon viele, viele Kontaktaufnahmen gegeben haben muss. Aber trotzdem nicht jeder Trainer, der irgendwo verfügbar ist, sofort schreit, ey, komm, Eintracht, geil, ich mach's. Weil dafür hat sich Eintracht in den letzten Jahren einfach viel zu schlecht entwickelt. Und
ja, Eintracht ist jetzt nicht das Sprungbrett, sondern eher der knallharte 3-Meter-Turm.
Ja, da bricht das Sprungbrett halt durch. Ja, ja, genau. Und dann willst du als Trainer, der vielleicht jetzt, sagen wir mal, einen Entwicklungsschritt sucht oder schon etwas vorzuweisen hat und den nächsten Schritt in Richtung Top-Team, zweite Liga oder sogar erste Liga gehen will, das wird er nicht in Braunschweig suchen. Also da von dem Gedanken muss man sich mal freimachen. Und wie viele Leute mir auch oder uns auch geschrieben haben, Friedhelm Funkel, das spricht von so einer falschen Einschätzung der eigenen Lage, von so einer verzerrten Realität, dass ich weiß, dass viele das auch nicht ganz ernst gemeint haben, aber einige bestimmt schon. Und das ist so unrealistisch, dass so ein Trainer mit so einem Renommee, Erfahrung und Co. sich Eintracht Braunschweig antut, dass es so etwas komplett unrealistisch geworden ist.
Ich hatte jetzt am Ende gedacht, es wird irgendwer aus der U23-Schiene, der vielleicht schon mal ein Drittliga-Jahr gemacht hat, der aus einer NLZ-Vergangenheit kommt und dadurch ein großes Netzwerk hat. Backhaus kommt jetzt mit einem großen Netzwerk aus Spielerzeiten. Ich glaube, der hat 10 plus Vereine in seiner Vita als Spieler und auch schon ein paar als Trainer. Ja, muss man gucken, was er damit dann hier anstellen kann.
Ja, also ich fand halt die Überlegung dann eben auch entscheidend, holst du dir einen U23-Trainer, der sogar noch im Trainerlehrgang ist, womöglich, so wie es jetzt Elversberg gemacht hat mit dem Wagner von Hoffenheim 2 oder wie es jetzt Magdeburg macht mit dem Fiedler, heißt er glaube ich, von Stuttgart 2. Holst du den hierher als Cheftrainer, obwohl du Marc Fitzen hast, der schon ein Jahr weiter ist, also der den Lehrgang schon gemacht hat, der schon zweite Liga trainiert hat, nur um jemanden von extern zu holen. Also das als Überlegung fand ich dann auch nicht so passend und zutreffend, dass ich da Hurra geschrien hätte. Also von daher finde ich diesen ausgebildeten Backhaus, der ja den Trainerlehrgang auch mit Marc Fitzner zusammen gemacht hat, also die beiden verstehen sich auch gut und werden zusammen ihre Rollen finden in diesem Trainerteam, Klammer auf, sofern das mit Alemannia Aachen über die Bühne geht, Klammer zu. Aber so diese Überlegung, einen U23-Trainer zu nehmen und für den eben auch noch, und jetzt kommen wir zu einer der größten Fragen von euch auch aus der Community, eine Ablöse kosten wird, das ist schon ambivalent zu betrachten. Thema Ablöse, es wird irgendwie sehr hoch gekocht, finde ich. Ich finde, dass die Leute da sehr viel sich dran aufhängen an der Nachricht, dass Backhaus eben noch Vertrag hat und Eintracht ihn rauskaufen müsste und möchte. Findest du das auch überraschend, dass sich darauf so versteift wird?
Ich kann zumindest die Aufregung verstehen, weil ja auch in diesem Sommer wieder klar ist, du wirst jeden verfügbaren Euro brauchen und nutzen müssen, um eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu stellen. Und wenn du ja wieder Kapital verlierst, dadurch, dass du es an einen anderen Club zahlen musst für einen Trainer, der noch einen Zweijahresvertrag hat, dann ist das auf den ersten Blick einfach nicht ganz so gut. Aber man muss sich auch immer fragen, was sind die Alternativen? Kriegt vielleicht der renommierte Trainer die gleiche Summe in Handgeld ausgezahlt? Oder muss man dem vielleicht sogar so viel Gehalt zahlen, dass es am Jahresende aufs Gleiche hinauskommt?
Das hat ja der große Fußballphilosoph Peter Vollmann auch immer gesagt, dass es keine ablösefreien Spieler gibt. Also das war eine vielleicht mal, um da aus dem Nähkästchen zu plaudern, eine Erkenntnis von ihm, dass er auch immer gesagt hat, wenn der Spieler keine Ablöse kostet, dann zahlt man dem Spieler und seinem Agenten meistens diese Ablöse trotzdem als Handgeld, so wie du eben gesagt hast. So wird es bei Trainern auch sein. Ich finde aber ganz generell in dem Kontext Backhaus jetzt, ich würde lieber einem Trainer, von dem ich voll überzeugt bin, oder für einen Trainer eine Ablöse zahlen und dafür auf drei mittelmäßige Spieler verzichten. Also am Ende ist doch der Hebel, den ein Trainer auf eine Mannschaft hat, viel größer als drei mittelmäßige Spieler. Und wenn du da eine volle Überzeugung und Conviction hast auf den, dann sehe ich da überhaupt gar kein Problem. Zumal wir, glaube ich, uns in einem Ablösebereich bewegen, der längst nicht mit den anderen Summen zu vergleichen ist. Also Titz kostet, glaube ich, 1 Million von Magdeburg zu Hannover. Schalke zahlt, glaube ich, auch 700.000 für diesen, wer ist der, Muslic oder so. Fiedler zu Magdeburg und auch der Wagner zu Elversberg kosten irgendwas 200.000-300.000. Und so teuer wird es für Eintracht nicht werden. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Tja. Ist trotzdem
fast schon Schnäppchen.
Ja. Trotzdem könntest du ja das Geld, was du in den Trainer steckst, jetzt, wenn man es negativ sehen will, auch dafür investieren, aus einem mittelmäßigen Zweitligaspieler in deiner Kaderplanung, ja, durch den Invest in dessen Gehalt ja zu einem Top-Zweitligaspieler oder zu einem guten Zweitligaspieler zu kommen.
Ist schon so. Also Geld, das du ausgibst, ist für Eintracht immer, muss man gut überlegen, oder da muss ich, wie man früher mal schon gesagt hat, jeder Euro umgedreht werden. Ist, glaube ich, auch so. Und trotzdem sehe ich da ein Invest in einen richtig guten Trainer, so er es denn ist und so es auch alles klappt, sehr, sehr lohnenswert, dass ich da vielleicht sogar sehr gut auszahlen kann.
Ja. Und ja, auch darüber braucht man, glaube ich, nicht groß sprechen, wenn man dann doch mehr als 2 Wochen braucht, um bei dem Kandidaten anzugelangen, dann ist es vielleicht auch für den Moment der ideale Kandidat, auf den man sich festgelegt hat, mit dem man sich beschäftigt hat. Aber ob er jetzt im Rennen der Eintracht die Nummer 1 war, das wissen wir ja nicht. Und damit muss er umgehen, damit muss der Club umgehen und das auch gut verkaufen.
Ja, also es ist ja aber längst auch nicht so, dass Eintracht der einzige Club wäre, der noch auf der Suche ist. Hm. Also ich glaube, Wolfsburg hat jetzt gerade heute vorgestellt, Hannover, Magdeburg suchen noch, Elversberg gerade kürzlich noch, Leipzig sucht noch, also es ist ja nicht so, dass Eintracht hier über Jahrhunderte schon wieder hinterherhängt, klar, der direkten Konkurrenz dann wieder schon und jetzt können auch die nächsten Dominosteine dann fallen, wenn rund ums Wochenende hoffentlich die Entscheidung dann fällt, dann kann es ja auch weitergehen, was so Lino Tempelmann angeht, was vielleicht weitere Zugänge angeht, was auch Heiner Backhaus sich vorstellt an einem am Kader. GSN hat ja schon eine interessante Traineranalyse geschrieben, haben da mal vorgestellt, wofür oder für welchen Fußball Heiner Backhaus auch steht. Das fand ich auch schon mal ganz, ganz interessant, dass er in Aachen vor allem erstmal mit einem 3-4-3 oder 3-3-1, boah, jetzt 3? Dann bin ich jetzt schon bei 11, kann ich mal rechnen, gespielt hat. Oft Manndeckung über den ganzen Platz, Mann gegen Mann, sehr intensives Spiel, sehr laufstark, sehr unangenehm für die Gegner. Und auf so einer Basis kann man ja mal anfangen. Ich finde, du musst die Defensive stabilisieren. Die war die letzten 2 Jahre sehr, sehr, sehr mies. Und jetzt da anzufangen, hinten stabil und dann vorne nach und nach entwickeln, über eine gewisse Zeit, fände ich, glaube ich, als ersten Ansatz richtig.
Das ist zumindest mal ein Ansatz, bei dem man die Hoffnung haben kann, nicht wieder die ersten 5 Spiele zu verlieren.
Mit 4 Toren Unterschied jeweils und schon da das Torverhältnis kaputt zu haben, genau. Also für mich ist das der erste Schritt, eine Defensive zu etablieren, zu stabilisieren. Gut, dass da auch schon der erste Neuzugang da ist mit dem Frenkert, dass Torben Hoffmann da ist und dass auch da sich schon die ersten Puzzleteile zusammenfügen.
Es konterkariert so ein bisschen die Aussage von Sven Köhler, der sich ja auch darüber aufgeregt hat, dass so ein spielerischer Plan nach 2-3 Spielen über den Haufen geworfen wird und man dann wieder was völlig anderes macht und diese Entwicklung einfach nicht stattfinden lässt. Jetzt geht man doch auf einen ich sag mal, klassischen Eintracht-Plan, der, naja, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht viel auf spielerische Weiterentwicklung schließen lässt.
Ja, die Frage ist ja, welchen Schritt machst du zuerst? Oh. Du brauchst halt ein Fundament. Du kannst das Ganze nicht auf Sand bauen, sondern brauchst einen stabilen Untergrund. Und der muss einfach in dieser Liga die defensive Stabilität sein. Und dafür stand auch Heiner Backhaus in Aachen, dass die dort sehr stabiles defensives, ich sag schon Stand, steht auch immer noch, zumindest zum Zeitpunkt ja unserer Aufnahme, für eine defensive Stabilität und für ein sehr kontrolliertes Defensivverhalten, für Absicherung, aber eben auch für einen guten Plan gegen den Ball, um diesen schnell zu erobern und kurze Wege zum gegnerischen Tor zu haben. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz normaler Ansatz in Liga 2 und auch einer, der eigentlich für Eintracht passt, dass du ein sehr intensives Spiel hast, dass du sehr, sehr laufstark, sehr getrieben über den Platz läufst, aber auch zielgerichtet und nicht vogelwild, dass du weißt, was in bestimmten Situationen passieren muss, dass die Abläufe sitzen. Und so etwas, wenn du so etwas schon erst einmal schaffst, über die Sommerpause hinweg in den ersten Spielen und dir dann nach und nach deinen offensiven Plan auch weiterhin gestaltest, dann habe ich da gar kein Problem mit, wenn nicht gleich am ersten Spieltag alles kurz und klein geschossen wird oder zelebriert wird, von wem auch immer das da vorne machen soll. Also das waren viele Fragen von euch in Richtung Ablöse, Spielstil. Zwei Fragen noch, vielleicht auch direkt an dich, Lars. Eine von Domse. Welcher ist dein Lieblingsbäcker? um die inhaltliche Schwere hier zu brechen.
Dürfen wir hier Schleichwerbung machen in dem Sinne?
Es gibt natürlich andere Bäckermarken, aber.
Genau, es gibt andere Bäckermarken, aber ich bin schon Sander-Ultra, was das angeht.
Ja, sind nicht verkehrt. Finde ich auch ganz gut. Ja. Also schöne Grüße dafür. Zweite Frage von Misse. Ob Heiner Backhaus eine gute Mischung aus, jetzt muss ich nachgucken, ach ja, Rudi Gutendorf und Sebastian Abreu ist. Aber du musst es erst noch mal fragen, wer Sebastian Abreu ist.
Ja.
Guckt es euch gerne mal bei YouTube an. Absolut langhaarige Legende. Genau wie Misse, allerdings der keine langhaarige Legende, sondern sehr kurzhaarig. Schöne Grüße. Vielen Dank für eure Fragen. Toll. Da habe ich die besten beiden wieder rausgesucht. Ne?
Ja. Gut, dass du vorher gesagt hast, dass wir so hunderte Fragen gekriegt haben und dann kommen diese Qualitätsfragen ans Tageslicht.
Es waren 100 Fragen und natürlich beschäftigen sich die meisten mit, was können wir spielerisch von Backhaus erwarten? Ich glaube, sehr viel Intensität. Welche Ablöse müssen wir zahlen, haben wir besprochen. Mhm. Und
was kommt da für ein Typ?
Jetzt haben wir sehr das Sportliche besprochen und ich glaube, das steht ja bei so etwas auch immer im Mittelpunkt. Jetzt geht's aber auch ums Menschliche und vielleicht um eine politische Ebene, die wir hier reinkriegen.
So, ich wollte erstmal die soften Themen
abgraben. Dann mach erstmal die soften Themen.
Ja, mir hat's gestern so ein bisschen Lukas Kwasniok-Vibes gegeben, der Name.
So meinst du von Optik,
ja,
und Auftritt,
na, so
her?
So eine gewisse Kernigkeit und wir haben ja den ganzen Sommer, die ganzen paar Wochen seit Relegationsende darüber gesprochen, dass hier ja jemand kommen muss mit breiten Schultern, der zum Umfeld passt, der, ja, glaube ich, auch nicht so ganz so ein ganz feiner, zerbrechlicher Typ ist. Und das strahlt er für mich zumindest aus. Mhm.
Ich finde, also vom Look her, eher Steffen Baumgart, so. Wenn du dir den mal in Gänze anguckst.
Kurz am Shirt und Weste im Winter.
Nee, aber eher so von Gesicht, Bart, Optik und Co. Aber ich glaube schon, wenn du dir auch mal Pressekonferenzen von ihm anschaust, dass der jemand ist, der den Laden auch gut anzünden kann. Also sehr unterhaltsam, vielleicht kommunikativ noch aggressiver in der guten Form als Daniel Czerning. Aber ich glaube auch grundsätzlich von Körperhaltung und Kreuzdicke ungefähr so ausgestattet wie Daniel Czerning.
Okay, und jetzt bring deine politische Ebene rein.
Die politische Ebene, gut. Also, Heiner Backhaus haftet wie ein Kaugummi unter dem Schuh eine Verbindung in die rechte Aachener Szene an, für die er sogar Anfang dieses Jahres vor Gericht erscheinen musste als Zeuge. Ne? Er war nicht angeklagt in irgendetwas, aber die Zeit hatte berichtet, dass die Staatsanwaltschaft eben auch in einem Fall rund um einen Aachener Hooligan, der im Rotlichtmilieu unterwegs ist und der sicher kein unbeschriebenes Blatt ist, hat auch eine Verbindung zu Heiner Backhaus aufgedeckt. Und die Geschichte ist sehr komplex und es geht im Kern darum, der Hooligan soll Heiner Backhaus ein Video geschickt haben über WhatsApp. In dem Video sieht man den Hooligan, wie er mit einem Baseballschläger jemanden zusammenschlägt. Und er kommentiert das Video, also der Hooligan selbst kommentiert es mit so etwas wie, ich paraphrasiere jetzt, ich sorge hier noch selbst für Gerechtigkeit. So. Und Heiner Backhaus soll darauf reagiert da mit einer Nachricht, richtig so. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und das legte eben den Verdacht nahe, dass Heiner Backhaus A, die Gewalt in dem Video gut findet und B, vielleicht auch gar nichts gegen womöglich Selbstjustiz im Milieu eines rechten Umfelds schlecht findet. Und das konnte er vor Gericht widerlegen. Also er konnte da klar aufzeigen, dass er dieses Video nie gesehen hat. In den Verläufen war klar, dass seine Haken bei WhatsApp, ihr wisst es alle, grau waren und nicht blau. Und zudem, dass seine Reaktion auf dieses Video 44 Sekunden nach der Nachricht kam. Das Video war aber viel länger. Das heißt, er konnte es gar nicht gesehen haben. So hat es dann letztlich auch vor Gericht Stand gehabt. Und er selbst sagte danach, dass er sehr erleichtert war, weil das Thema natürlich auch eines ist, was was ja ihn auch als Familienvater und als Mensch sehr begleitet und auch mitgenommen hat. Und trotzdem wird man so etwas ja nicht einfach los. Es geht ja da um eine Art Ruf. Es geht um etwas, wie du gesehen wirst. Und ich meine, jetzt ist klar, wir haben gestern diesen Text geschrieben und keine 5 Minuten später kriegen wir die Hinweise darauf und auch die Artikel aus der Zeit oder aus der Westfalenpost oder wer auch immer darüber berichtet hat. Auch Sportschau, glaube ich, hatte das dann mal gemacht, wie Heiner Backhaus da verstrickt sein soll. Und selbst wenn man so etwas entkräften kann und auch glaubhaft entkräften kann, bleibt das ja wie so ein alter Kaugummi unterm Schuh erstmal kleben. Heiner Backhaus hat auch in dem Kontext dieses ganzen Verfahrens und dieser Geschichte immer wieder betont, dass er sich Schutz vom Verein gewünscht hatte. Also Aachen, Alemannia Aachen hätte ihm sagen sollen und vielleicht auch müssen, mit wem er sich dort unterhalten hat. Und wer dieser Mensch war, er sagt, Heiner Backhaus sagt, er wusste es nicht, wer dieser Typ ist. Alemannia Aachen wusste es wahrscheinlich sehr wohl, weil der eben als auch Stadt- und Vereinsbekannter Hooligan da schon mehrfach auf die Bühne getreten war. Also im besten Fall war Heiner Backhaus da ein bisschen naiv in diesem ganzen Kontext und wurde sehr, sehr allein gelassen. Und obwohl er da so die schwereren Vorwürfe auch vor Gericht widerlegen konnte, bleiben eben immer noch so ein paar Fragen offen. Also wie kommt man überhaupt dann mit solchen Leuten in Kontakt? Merkt man nicht, welcher Gesinnung sie abstammen oder was sie für Werte vertreten? Also hat auf jeden Fall irgendwie so einen Beigeschmack. Und ich finde, es ist zwingend wichtig, mit ihm nochmal darüber zu sprechen. Also wir hoffen, dass er sehr schnell, wenn es denn alles klappt, hier auch mal auftreten kann. Und dann werden wir ihn sicherlich auch dazu befragen. Aber allein auch seine Geschichte als Spieler und auch als Trainer, ich meine, der war bei Inter Leipzig, was ja ein sehr internationaler Verein ist, der sich für die Integration auch von Flüchtlingen einsetzt und hat selbst auch viel international gespielt. Das muss erstmal nicht viel alles heißen, aber es zeigt schon, dass ich glaube, Heiner Backhaus keiner ist, den man da gleich oberkörperfrei das Runentattoo auf die Schulter gedrückt hat. Also ist schon harter Tobak und eine unangenehme Begleiterscheinung. Und Eintracht hat das mit ihm auch besprochen und das aber auch klar herausgestellt und auch gefunden, wie eben auch das Gericht, nämlich dass da vielleicht nicht so viel Substanz dran ist, wie die Überschrift im Zeitartikel suggeriert.
Es ist natürlich ein sensibles Thema die Eintracht hat einfach ein Talent dafür, von einem Fettnäpfchen ins nächste zu stolpern. Das hat jetzt nichts unmittelbar mit dem Club zu tun, aber der Trainer bringt es ja einfach mit, dadurch, dass es im Raum steht. Und solange sich da nichts erhärtet, ist es okay, aber ja, wenn da noch mal was kommt, dann kann es natürlich dazu kommen, dass das Trainerthema bei der Eintracht dann doch wieder auf der Agenda ist. Ob das schnell passiert, ob das gar nicht passiert, ob das nie passiert. Also.
Ja, hoffen wir nie. Also hoffen wir einfach, dass es stimmt, was Rainer Backhaus da erzählt. Ich meine, man muss es ihm auch einfach abnehmen. Ist ja eine authentische Figur irgendwie. Und wer sich die Pressekonferenz, ich glaube, es war vor dem Spiel gegen Energie Cottbus, das kann man bei YouTube noch nachsehen, anschaut, der merkt, wie sehr ihn dieses Thema auch beschäftigt. Und als Familienmensch vielleicht umso mehr, wenn du dann eben in einer kleineren Stadt wie Aachen auch an vielen Ecken darauf angesprochen wirst, was das für ein Verfahren ist, mit welchen Leuten du Kontakt hast und vielleicht nicht nur du darauf angesprochen wirst, sondern auch deine Frau oder die Kinder sogar, dann ist das natürlich maximal belastend und vielleicht auch ein Grund dafür, dass Rainer Backhaus jetzt dem Ruf aus Braunschweig sehr gerne folgen würde, weil er das vielleicht zumindest ein Stück weit hinter sich lassen würde. Aber du hast recht, in seinem Rucksack steckt das Thema trotzdem erstmal mit drin. Wir können uns da sozusagen auch nur auf Zweit- und Drittquellen berufen, aber werden die erste Quelle hier löchern, wenn sie denn hier sitzt. Und vielleicht in einer, zwei, drei Wochen, wenn ihr alle im Urlaub seid, ich habe eine Idee, das machen wir. Wer hat Montag 11.30 Uhr Zeit, Podcast mit mir zu machen? Lars und Tobi sind im Urlaub. Bringt ruhig eine knappe Stunde Zeit mit. Eure Bewerbungen gerne bei Instagram in die Direct Messages. Wir gucken mal, ob sich ein brauchbarer Kandidat findet. Hey, das machen wir einfach. Machen wir einfach.
Ich bin gespannt, wer dann mit dir hier sitzt. Und ich glaube, das wird dann das Einzige sein, was ich im Kontext Eintracht Braunschweig in meinem Urlaub mache, mir diese Folge anzugucken.
Ist vielleicht eine gute Idee, vielleicht aber auch eine sehr dumme. Ja. Das werden wir sehen.
Ich stell ein paar mehr Stühle auf.
Ja, vielleicht kommt eine ganze Bagage hier. Nee, einer. Einer oder ein Nee. Also mir ganz egal. Das machen wir. Also schickt sie uns gerne bei Studio Blogelb Instagram in die Messages und wir schauen mal, wer sich hier als neuer Lars oder neuer Tobi etabliert. Ja, gut. Ja, jetzt haben wir viel Rainer Backhaus besprochen und wahrscheinlich auch zu Recht. Das ist ja die entscheidende Personalie jetzt.
Jetzt muss die auch finalisiert werden.
Genau, es geht da noch um die Ablöse. Und das ist ja auch nochmal ganz interessant. Alemannia Aachen hat am Wochenende, ich weiß nicht genau, wie es bei denen heißt, Vorstands-, Präsidiums- oder irgendwelche anderen Bosswahlen, auch im Kontext übrigens dieses Verfahrens, weil dort der Geschäftsführer von Alemannia Aachen auch dieses Video zugeschickt bekommen haben soll und daraufhin sich nicht so klar distanzieren konnte wie Backhaus und daraufhin freigestellt wurde oder zurückgetreten ist. Er ist jedenfalls nicht mehr im Amt. Deshalb haben die dort nur einen Übergangsgeschäftsführer und am Wochenende wird sich dort neu aufgestellt. Also auch das kommt noch in diese Ablöseverhandlung mit Eintracht rein, was es gerade auch nicht ganz so kompliziert, ganz so unkompliziert macht. So, ich hoffe, ihr habt das alles richtig zusammenbekommen, aber es waren sehr viele nicht sportliche Informationen, die sehr komprimiert hier dargestellt werden mussten. Rayon Philippe.
Den willst du jetzt auch noch abfrühstücken.
Hamburger SV. Glaubst du, das passt?
Ja, der letzte Leistungsträger, der von Eintracht zum HSV gewechselt ist, ist ja nicht ganz so durchgestartet. Kommt halt drauf an, ob der HSV dann in der Bundesliga seinen Spielstil anpasst.
Also generell? Weil
ansonsten ist für mich Philippe kein Spieler fürs HSV-System, genauso wie Ferrei keiner fürs HSV-System war.
Ja. Also wenn jetzt der HSV auf Tempo und Umschalten geht in der Bundesliga, dann ist Rayon Philippe dafür sehr gut geeignet. Und er konnte auch in den Spielen gegen den HSV ja sehr gut zeigen, was er kann. Da hat er, glaube ich, zwei Tore im Hinspiel, eins im Rückspiel und noch eins, zwei Vorlagen in beiden Spielen, ne? In der letzten Saison. Also die dürften auf jeden Fall sich freuen, wenn der kommt. Und ich glaube auch grundsätzlich, dass das in so einem Umschaltspiel dann eben mit Dompe noch dazu, mit Königsdörfer, einer Vollgas-Geschichte da gut funktionieren könnte.
Ja, er im Werder-Bremen-Trikot würde mich mehr anschieben.
Stimmt, aber so. Da der Horst Steffen als Elversberger Trainer den schlechtesten Rayon Philippe in zwei Spielen gesehen, den es überhaupt nur gibt.
Ja, aber so verpflichten ja Clubs hoffentlich keine Spieler.
Nein, natürlich nicht, aber wenn du so nach persönlichen Eindrücken gehst, der HSV wurde zweimal von Rayon kurz und klein geschossen und Elversberg mit Horst Steffen Schönen Tag auch, Jungs.
Aber Werder hat mit Oliver Berg, glaube ich, einen ziemlich schnellen Spieler verloren. Auf der anderen Seite haben die noch diesen Jinma, der damals auch Eintracht ganz schön schwindelig gespielt hat, als er noch bei BVB 2 gespielt hat. Und da so ein Philipp auf so einer Flügelposition oder auch vorne drin im Zweiersturm Attacke, das könnte ich mir eher vorstellen als beim HSV.
Ja. Ja. Also Heidenheim soll auch noch mit dran sein. Dazu einige internationale.
Union, dachte ich. Die haben ja Hollerbach verloren. Der die vielleicht ja auch die Philipp-Tür in Mainz zugeschlagen hat.
Wirklich. Also was jetzt zuletzt aufkam, waren ja Heidenheim, Werder und HSV. Und unser lieber Kollege Sebastian Wolf vom Kicker hat jetzt auch nochmal Philipp, das Philipp-Interesse zumindest stark bestätigt. 2,5 Millionen als Ablöse ist natürlich irgendwie ganz gut, aber ja, wir hatten uns ja 4 ungefähr gewünscht, ne?
Ich glaube, ich war bei 3,2.
Unnötig konkret. Okay, 3,2, aber
3,2 plus Weiterverkaufsbeteiligung.
Ah, das ist eine gute Idee. Vielleicht klappt sowas ja auch noch. 10% auf den 15-Millionen-Wechsel dann zum SC Heerenveen. Na, auch unnötig konkret. Und ich weiß nicht, ob Heerenveen so viel Geld hat. Egal, wir schweifen ab. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Nummer. Achso, und auch nochmal das allwöchentliche Tempelmann-Gefühlchen. Wie ist denn dein Tempelmann-Gefühlchen?
Habe ich doch vor 2 Tagen hier mit
Tobi schon. Hat es sich verändert?
Nö.
Okay. Weil es kann ja passieren. Jetzt, ja, jetzt ist der neue Trainer da. Hoffentlich bald. Und vielleicht ist das ja jemand, wo Lino sagt, boah, nee. Oder sagt, oh geil.
Ist der Mallorca-Urlaub mit Torben Hoffmann schon vorbei?
Weiß ich gar nicht. Ich habe heute noch nicht bei Insta reingeguckt. Aber könnte so langsam mal sein. Vielleicht bringt Torben ja gute Nachrichten mit. Er sagt uns bestimmt Bescheid.
Ja. Und ich glaube, die Folge trudelt hier so ein bisschen aus. Leo, lass uns Schluss machen. Ja.
In Ordnung. Und denkt dran, euch zu bewerben. Wir werden ein unabhängiges Gremium bilden, das dann den besten oder die beste Bewerberin.
Das nur aus besagtem Leonard Hartmann besteht.
Womöglich. Jetzt hast du mit meinem vollen Namen die Folge begonnen und sie
beendet. Das war das Ziel.
Die Klammer, die sogenannte. Also Klappe zu. Tschüss.